Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kevin Backspin. Wir sind alle in einer großen Familie, für die, die den Backspin-Podcast nicht kennen. Wie schon gesagt, ein sehr altes Hip-Hop-Magazin. Und genau das ist so ein bisschen noch der Punkt von dem, was wir hier haben, um das vielleicht einmal kurz vorher noch zu sagen. Es ist ein Hip-Hop-Magazin. Und Hip-Hop als Kultur hat eine Basis in, ich würde sagen, internationaler Kultur, die so divers ist und auch keinerlei Grenzen und Farben kennt, sodass unser Verständnis davon genau das ist. Und wir versuchen aus unserem deinen kleinen Kosmos, Backspin und Kleinkosmos Hip-Hop, unsere Botschaft zu senden, wie wir der Meinung sind, sie richtig gesendet werden soll. Und deswegen sind wir hier, freuen uns sehr, dass wir hier gemeinschaftlich heute diese Sache machen können, zusammen mit Carrotunes. Wir freuen uns sehr darauf, wenn ihr gemeinsam mit uns anstoßt, denn es geht um eine gute Sache. Ich möchte gerne mit euch ein kleines Getränk trinken. Aber zuerst mal, Kevin, die Frage, das Sofa ist auf jeden Fall sehr groß. Du wirkst ein kleines bisschen verloren. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, als du also immer nur so einen kleinen Videochat. Mhm. Wie fühlt es sich an, hier zu sitzen?
Es ist schön, dass wir das mal wieder so face-to-face machen können. Ja. Und hast du gehört, der legendäre Backspin-Podcast.
Ja, sehr gut. Das ist nicht sehr gut. Also auf jeden Fall, das Getränk geht nachher noch rüber da.
Nee. Es wird langsam größer.
Ja, genau. Aber es ist so ein bisschen schwierig für mich, denn wir machen den ganz normalen Backspin-Podcast auf der einen Seite. Wir haben aber natürlich Leute, die uns noch nicht so mitbekommen haben. Deswegen müssen wir versuchen, so ein bisschen eine Brücke zu schlagen. Der Podcast selber beschäftigt sich mit den aktuellen Geschehnissen in der Hip-Hop-Welt. Das ist mal mehr, mal weniger politisch. Aber natürlich ist die Situation gerade eine sehr politische. Sodass wir vor allen Dingen auch in der letzten Woche sehr viel über solche Sachen gesprochen haben. Kannst du dich so ein bisschen an das Feedback erinnern, das wir für die letzte Folge gekriegt haben?
Ja, wir haben vor allen Dingen über deine These gesprochen, dass George Floyd die Hip-Hop-Kultur maßgeblich beeinflussen wird und haben dafür sehr viel Zustimmung erhalten. Und das sieht man ja jetzt auch schon, da werden wir im Laufe der Episode drauf eingehen, dass amerikanische Rapper und Künstlerinnen da extrem drauf eingegangen sind und gerade einen sehr hohen Output haben, sehr präsent sind auf Demonstrationen, sehr viele Statements abgeben und dementsprechend haben wir da auch Zustimmung erfahren, ja, definitiv.
Es ist ja auch wirklich so, dass, also wenn man die Bilder sieht, es schon schwer ist, zum normalen Geschehen einfach überzugehen.
Ich kann es gar nicht, ehrlich gesagt.
Und ich weiß nicht, wer die Folge in der letzten Woche gehört hat, dem ist wahrscheinlich aufgefallen, wie schwierig es mir gefallen ist, da auch irgendwie zur Normalität überzugehen, aus genauso vielen Gründen. Denn ich finde, dass alles, was man heute gesellschaftlich macht, hat einen anderen Tenor seit gefühlt zwei Wochen. Und es fühlt sich vieles von dem, was man vorher besprochen hat und wo man vorher mit umgegangen ist, nicht mehr richtig an. Und genau das macht auch die Situation immer so ein kleines bisschen schwierig. Dazu kommt aber auch eine Hip-Hop-Szene, die, wie du schon gesagt hast, auf der einen Seite schon in der Lage ist, sich dem Ganzen irgendwie in der richtigen Form zu widmen und vor allen Dingen auch zu öffnen und damit auch klar die eigene Plattform zu benutzen, um irgendwie Botschaften zu senden. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie nicht. Und das ist das, was mich nach wie vor so ein bisschen umtreibt. Ich sitze da jeden Abend mit dem Handy in der Hand und frage mich so, wer sendet Statements, wer sendet sie nicht und wie findet man eine Lösung für all das, was passiert? So, ich weiß nicht, wie ist dir die Woche ergangen?
Gelähmt in einer Art und Weise, denn irgendwie geht ja das Tagesgeschäft natürlich weiter, man arbeitet viel hinter den Kulissen, aber sobald es dann dazu übergeht, dass wir beide vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon sprechen, miteinander sprechen, dann merkt man, wie egal es ist in so einer Zeit und wie egal man sich selber dabei vorkommt, über irgendein Twitter-Beef zu sprechen und darüber zu sprechen, dass Bushido XY gesagt hat und Rapper XY hat darauf so reagiert. Was soll das? So, das kommt einem in so einer Zeit sehr lächerlich vor. So ging es mir auf jeden Fall letzte Woche. Und dann haben wir ja auch relativ spontan, kurzerhand beschlossen, eben nicht über diese Dinge zu sprechen, sondern eher darüber zu sprechen, wie es uns derzeit geht. Und ich kann das jetzt schon mittlerweile etwas besser kanalisieren, glaube ich. Denn es lässt mich nicht los. Und das ist auch das erste Mal, dass ich es nicht hinbekomme, einen Überblick über die Situation zu behalten. Also wenn das ein politisches Ereignis die Hip-Hop-Szene so beeinflusst, dass ich nicht mehr hinterherkomme, wer hat was gesagt. Und so sitze ich da jeden Abend und denke mir, oh Gott, muss ich jetzt mal die Profile von großen Rappern kontrollieren, ob die sich dazu geäußert haben oder nicht. Und
wir werden heute im Format auf jeden Fall auch noch auf verschiedene Dinge kommen, denn es gibt ja natürlich von der Struktur her bei uns so 3-4 Kategorien, 3-4 Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Deine sind die Thesen, auf die wir gleich noch kommen, aber dazu auch so ein kleines bisschen noch das Feedback auf die Thesen der vorigen Woche. Meine hast du schon angedeutet. Es ist mir trotzdem auch sehr wichtig klarzumachen, wir sind ein Hip-Hop-Podcast und versuchen dann natürlich auch uns musikalisch vielen Dingen zu widmen. Deswegen ist meine These, die ich heute mitgebracht habe, auch eine, die sich bewusst davon abgrenzt. Nur das einmal vorher gesagt. Deine These fand ich deshalb aber übrigens auch ganz interessant. Dann da können wir trotzdem mal drauf eingehen, denn es ging so ein bisschen um die Producer-Ehre, die du letztes Mal quasi ankratzen wolltest. Kannst du dazu noch mal kurz erzählen, was die These war und wie dann auch die Reaktion war, weil das fand ich ehrlich gesagt ganz interessant.
Ja, meine These war, dass das Verraten einer Samplequelle die Arbeit von Produzenten entzaubert, weil man auf einmal hört man diesen Ton oder diesen Sound, dieses Sample, was in irgendeiner Form verändert worden ist, und manchmal wird es auch gar nicht großartig verändert. Und dadurch, dass man dann entdeckt hat, okay, Produzent Fahrort zum Beispiel hat dieses Sample in einer arabischen Folkplatte aus den 70ern gefunden, so, und hat da gar nicht mehr im Endeffekt viel gemacht oder sehr viel mitgemacht, aber man versteht auf einmal diesen Prozess, was ist da eigentlich vonstatten gegangen, und dadurch wird einigen Songs vielleicht auf irgendeine Art und Weise die Magie genommen. In den Kommentaren zu der These hieß es dann eigentlich in allererster Linie, nö, finden wir geil, wenn genau ich das weiß, wo es herkommt. Ich finde es ja auch geil.
Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo dann die These ein bisschen falsch verstanden wurde. Denn es gibt ja zwei Ansätze. Der eine ist, jemand hat ein Sample benutzt und du versuchst es herauszufinden und freust dich darüber, dass du es entdeckt hast. Mhm. Und hast dann noch einen anderen Aha-Effekt, was wir letztes Mal schon hatten, wie Falk Schacht die Sample-Quelle quasi über YouTube offengelegt hat was war's?
Shook Ones Part 2,
genau. Wo ich selber auch Gänsehaut kriege, wenn ich dann krass, das ist die Quelle und so, es macht Spaß. Die ging jetzt ja ein bisschen darum, dass auf der anderen Seite ein Künstler, ich glaube, Dennemann
hat verraten, dass dieser prägnante Sound aus Dilemma von Nelly und Kelly Rowland eigentlich ein Stock-Sound ist von Roland.
Das ist ja noch nicht mal ein Sample, das ist eigentlich nur ein Stock-Sound. Aber genau, und das ist so ein bisschen wahrscheinlich, dass da dieses klassische Diggen in the Crates, dieses Gefühl von, also darum geht es ja im Sample. Ich suche irgendwas raus, ich habe es gefunden, ich baue daraus was. Und der andere sucht, findet vielleicht die gleiche Platte, weiß aber jetzt nicht genau, welche Stelle du benutzt hast, um den Song zu machen. Genau dieses, das ist ja diese Magie, von der ich auch hundertprozentig verstehen kann, wenn die Leute da draußen gesagt haben, ja, okay, das ist eigentlich geil, wenn man es rausfindet. Ich glaube, insofern muss man da so ein kleines bisschen.
Ich habe ja auch meinen Spaß, abgrenzen, wenn ich dann auf whosampled.com rumhänge, oder jetzt habe ich vor kurzem einen deutschen Kanal entdeckt auf YouTube, Mr. Sample, der so die Samples von den größten Deutschrap-Hits und so weiter aufdeckt. Aber natürlich verstehe ich das, wenn Produzenten nicht verraten wollen, woher sie ihre Samples haben. So, auf gar keinen Fall.
Es gibt, dadurch, dass wir über Samples gesprochen haben, ja auch ein grundsätzliches Thema, über das man da reden kann. Und das ist, ehrlich gesagt, neben den Raps auch der Sound von einem Song. Und ich habe mir dieses Mal überlegt, eben aufgrund der Schwere der Themen, die wir haben, ich mache mein Soundthema ein bisschen aus, damit ihr noch meine Nachrichten hört, wenn ihr was ankommt, dass wir auch da noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Denn aus dem Gespräch heraus und auch so ein, zwei Sachen, die neben diesem schweren Thema, das über allem so ein bisschen liegt, stattgefunden haben, habe ich für mich eine These erstellt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und reden über die Thesen dieser Woche. Meine ist die lockere, deswegen fangen wir damit an, jetzt mit den Thesen. Und zwar habe ich mir die These ausgesucht, der Beat macht den Hit.
Ich habe die These gelesen, Nico, und ich war so, wie langweilig.
Aber ich will ein bisschen.
Wochen kommst du dann an, der Rap macht den Hit, oder?
Nee, ich will ein bisschen drüber nachdenken. Und zwar hängt es damit zusammen, dass auch wieder mein lieber Bruder Falk Schacht ja in so einem anderen Format, wo wir ab und zu mal miteinander ein bisschen reden, und eigentlich auch in jeder Stelle, wo er nicht gefragt wird, immer erzählt, er kommt über die Musik. Und es ist so ein bisschen die Frage, wie nimmst du Rap-Musik wahr? Kommst du über den Text oder kommst du über die Mucke? Wie ist es bei dir? Fangen wir mal damit an.
Ich glaube, das ist immer abhängig vom jeweiligen Song. Also wenn ich mir jetzt die aktuelle Haftbefehl-Platte anhöre und dann ist da Für immer reich drauf mit einem absoluten, unfassbaren Beat von Basazian, wo du gar nicht weißt, was passiert, wo kommt das alles her? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, da kommen wir später zu, Reflexion von mir von Azad anhöre, dann ist es doch ganz eindeutig der Text.
Ist es dann noch ein Hit?
Das ist vielleicht der Punkt.
Denn ich habe mir ja so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wenn du zurückblickst in die, oder machen wir es mal anders, guck mal, wenn du zurückblickst, in, wenn du jetzt eine Liste erstellen würdest, die 10, 20 größten Hits, mit denen du, die aus Rap für dich entstanden sind, wirkliche Klassiker, welche Dinger, keine Ahnung, die du auf einer Party auflegen würdest oder wo du auf Festivals hörst aus der Entfernung, du willst da hinrennen und denkst, ja Mann, das Ding ist da, es entsteht immer über den Beat.
Mhm. Oh, ich hätte ein gutes Beispiel. Roddy Ricch.
Ja.
Mit dieser umgedrehten 808, aber auch diesen IA-Sound.
Ja.
Und jeder weiß einfach nur, also das...
Ja, aber genau das meine ich. Und irgendwie ist es, also ich bin ja auch jemand, der über Lyrics kommt. Ich mag es sehr gerne, wenn mir Künstler Geschichten erzählen. Ich möchte vor allen Dingen, das ist ja schon wieder ein Hook, mein Gott, dieses ganze, alle, ich bin jetzt schon wieder gedanklich bei News und deiner These, alles hängt heute miteinander zusammen. Aber ich will ja auch eine Message haben und ich möchte, dass die Leute mir Botschaften senden. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn es wirklich darum geht, dass es Nummern sind, die wirklich hängen bleiben sollen, dann ist der Beat das Entscheidende. Denn es gibt auch in der Deutschrap-Geschichte unheimlich viele Rapper, die unheimlich viel wichtige Botschaften geäußert haben, aber entweder konnten sie vielleicht nicht besonders gut rappen, wenn sie diese Hürde aber geschafft haben, dann war vielleicht die Beat-Auswahl nicht stark genug, dass das dazu geführt hat, dass die Allgemeinheit ihren Sound nicht wirklich wahrgenommen hat, also ihren Song nicht wahrgenommen hat und der damit so ein bisschen in der Versenkung verschwunden wäre. Wenn du aber andersrum in der Lage bist, warum auch immer, mit einem Produzenten zusammenzuarbeiten und ein echtes Brett zu produzieren, dann trägt das deine Botschaft automatisch mit. Und deshalb ist meine These, dass der Beat den Hit macht und nicht andersrum, also nicht der Text.
Ja, ah nicht, aber ich sag immer noch, du hast dich da ziemlich easy aus der Affäre gezogen mit dieser These da diese Woche. Das war sneaky.
Ja, wieso das denn? Also ich finde, ja, ich hab gedacht, ich nehme ein lockeres Thema mit. Es ist mir persönlich sehr wichtig, dass die Leute da draußen mit uns auch natürlich ein kleines bisschen darüber diskutieren. Denn das Feedback auf die letzten Thesen war relativ zwiegespalten. So. Also, wie du schon, du bist nicht gut angekommen mit deiner These, habe ich gemerkt.
Mit der Produzententhese.
Ach, ja, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das, was du jetzt als These mitgebracht hast, umso mehr Gewicht haben wird, wenn ich hier mit der leichten These komme. Wie sieht deine aus?
Meine These diese Woche lautet, dass Deutschrap immer politischer wird. Und das mag jetzt erstmal komisch klingen, weil wir eigentlich gefühlt jede Woche hier sitzen und sagen, Deutschrap ist zu unpolitisch.
Das wäre halt meine These gewesen.
Deutschrap ist zu unpolitisch. Ja, und ich kann es auch auf gewisse Art und Weise nachvollziehen. Ich meine, ich habe mich gestern oder so noch in der Laune irgendwie auf Twitter darüber beschwert, dass Deutschrap zu unpolitisch ist. Aber...
Ach, hast einfach einen Tweet als These hier mitgebracht?
Nee, darf ich ja das Gegenteil erzählen. Ja, aber so vom... Das Ding ist, du musst es dir auf einer langen Strecke angucken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass deutsche Rapper auf eine Demo gehen vor ein paar Jahren. Das wäre unvorstellbar gewesen. Dass dieser Benefiz-Song für Hanau zustande gekommen ist. So, das ist vorher auch nie passiert. Und ich habe den Eindruck, dass sich immer mehr zu Wort melden, immer noch deutlich zu wenige. Und auch, ich lasse dieses schwarze Viereck, das lasse ich nicht zählen auf eine Art und Weise, weil wir uns... Also unser Format allein schon, aber auch Rapper. Rap kommt aus der Hip-Hop-Kultur, kommt aus einer schwarzen Kultur. Wir bereichern uns an einer schwarzen Kultur. Wir verdienen damit unseren Lebensunterhalt. Wir hören die Musik. Wir machen diese Musik. Rapper machen diese Musik. So, und wenn du dann ein schwarzes Viereck postest und einfach nur einen Hashtag drunter setzt und nicht mal mehr ein paar Sätze ausholst und dann in deiner Story die Single weiter promotest, die am Freitag rauskommt, als wäre nichts gewesen, das kann es nicht sein. Aber das Tagesgeschäft muss in der Form weitergehen, aber es darf sich nicht wie Alltag anfühlen. Das ist etwas, was mich sehr stört.
Aber dann wäre die These ja doch eigentlich andersrum, ne? Denn ich finde schon, dass der Status quo, in dem wir uns momentan befinden, dass Deutschrap sich wahrscheinlich nicht genug für also politisch einsetzt,
genug
für politische Themen einsetzt.
Auf keinen Fall.
Aber
es wird.
Ja.
Es wird langsam.
Aber das ist ja mehr eine Hoffnung.
Denn kennst du das nicht, wenn du früher... Guck mal, tut mir leid, dass ich dich nicht aussprechen lasse. Aber
dann trinke ich so lange.
Wenn du dir jetzt ein Foto angucken würdest vom 16-jährigen Nico, würdest du dann nicht sagen, oh Gott, was für ein grausamer Klamottenstil. Wie habe ich mich angezogen? Wie bin ich da rumgelaufen? So, guckst du dir ein Foto von dir...
Ich versuche das gerade vorzustellen. Damals hatte ich auch... Ja, okay.
Ja? Guckst du dir ein Foto von dir von vor 2 Tagen an. So, dann,
denk ich auch, was für ein grausamer Klamottenstil.
Nee, denkst du dir, oh nice, geiler Trainingsanzug, habe ich mir von der Woche gekauft, sieht gut aus. So, okay. Guckst du in 10 Jahren auf dieses Foto von vorgestern, denkst du dir, Mann, bin ich da affig rumgelaufen. So, weißt du, was ich damit sagen möchte? Dieser Fortschritt ist nicht sofort erkennbar, aber es passiert.
Ja, ich meine, weißt du, dass es da auch schon ein grundsätzliches Problem gibt. Je nachdem, wer die, zum Beispiel diese These aufnehmen würde und sich daran reiben würde, startet schon mit einem unterschiedlichen Blickwinkel auf das, was Deutschrap ist. Mhm. Denn selbst, ich meine, selbst Szene intern, wenn wir darüber reden, findet für viele Deutschrap nur an der einen Stelle statt. Das andere ist für die kein Deutschrap. Das, was in den Charts passiert. Ich meine, ich hatte vor 2 Wochen die These, mit Capital Bra ist mehr Hip-Hop als die ganze Modus Mio-Playlist. Auch in den Kommentaren, der ist überhaupt gar kein Hip-Hop, der ist Modus Mio, der hat damit nichts zu tun. Und da geht es ja schon los. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Und es gibt natürlich genug Künstler und es gibt auch immer genug Beispiele dafür, dass etwas getan wird. Und dass sie, wenn wir bei Wir sind mehr sind, das ist, oder bei auch kleinen Statements, dass es schon funktioniert und dass man sich klar positioniert. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Problematik, warum es an vielen Ecken aber noch nicht passiert. Mhm. Denn du hast ja natürlich einen Mix aus Künstlern und ihr Ego plus ihr eigenes Geschäftsfeld, dann vielleicht auch die Gefahr, dieses zu beschädigen, war in der Vergangenheit auf jeden Fall immer kräftiger, weil es da dann auch um politische Statements ging, von denen man eventuell den einen Teil der Fanbase oder sowas hätte vergraulen können, warum dann manchmal Künstler das auch nicht gemacht haben. Bis hin zu dem einfachen Punkt, dass man Angst vor dem Feedback hat von den Leuten. So, das ist im Prinzip das. Aber das Problem, dass du, keine Ahnung, wenn du einen, nehmen wir ein aktuelles Beispiel, wenn du einen Samy Deluxe siehst, der sich klar positioniert, kommen wir nachher nochmal im Detail dazu, dann hast du den auf der einen Seite. Wenn du dann aber, keine Ahnung, vielleicht 2 andere Straßenrapper siehst, die nur damit beschäftigt sind, sich gegenseitig anzugreifen oder der andere Künstler seine, wie du schon gesagt hast, seine CD promotet und es vielleicht gerade nicht in den Kontext passt, so, dann wird es schwer, dort ein gemeinsames Bild von Deutsche positioniert sich oder Deutsche positioniert sich nicht zu schaffen. Trotzdem habe ich im Moment das Gefühl, dass zu wenig passiert, weil das politische Statement, das gerade gesetzt werden müsste, in meinen Augen ein viel mehr eins von gesundem Menschenverstand ist. Mhm. So, es geht gerade nicht darum, etwas zu sagen oder sich irgendwo zu positionieren, womit du Angst haben musst, anzuecken, weil alles, was im Moment offenkundig Thema ist, was schon immer Thema war, aber was jetzt allen so nochmal klarer quasi auf den Teppich gelegt wird, ist etwas, was jeden betrifft. Und da hat Rain am Anfang natürlich vollkommen recht, wenn wir beide hier sitzen, meine rassistischen Erfahrungen sind in der Regel natürlich die ich nur an der Seite mitbekommen habe, wo ich dann versucht habe, mich dazwischen zu stellen oder wo ich fassungslos von der Situation getroffen war oder und nie selber. Deswegen ist natürlich dieser Punkt, dass man sich selber nicht anmaßen kann, bestimmte Dinge zu interpretieren, zu bewerten. Man kann nur zuhören und versuchen, selber sich zumindest so klar zu positionieren, dass man bereit ist zu helfen, an welcher Stelle man das auch immer kann. Und das ist das, was Deutschrap stärker machen müsste. Entschuldigung, ich habe so lange geredet, aber es geht schon wieder los. Ich mache mir da viele Gedanken drüber.
Ja, und vor allen Dingen müsste Deutschrap sich auch selbst reflektieren, wo immer noch Alltagsrassismus stattfindet. Und ich meine, wie häufig werden Beefs aufgrund, also mit Rassismus gelöst oder mit Hilfe von Rassismus in Tracks, Diss-Songs oder sonstiges. Das muss Deutschrap auf jeden Fall auch lernen, damit umzugehen. Aber ich habe Hoffnung, dass Deutschrap nach und nach politischer wird. Also wenn ich mir jetzt angucke, wer am Wochenende alles auf der Demo war oder auf Demos. Jalil war da, hat auch gesprochen in Berlin. Shirin David war da. Tour, Cars, Mekis, also die Orsons generell waren da. Roger Reckless hat auch in München gesprochen. Haiti war in Berlin auf der Demo. Denio, Credibil habe ich gesehen. Bad Moms Jay, jetzt muss ich aufpassen und ablesen, bevor ich Leute vergesse. Max Herre und Jordan Alani waren da. Rola war da. Kummer, Telsen, BTNG, Unique, von ihr habe ich auch eine kleine Sprachnachricht bekommen, wo sie ein bisschen von der Demo erzählt, wie es war.
Lass uns noch mal kurz reinhören, oder?
Ja.
Wollen wir das machen?
Lass uns doch direkt mal machen.
Ja, ich glaube, das ist nämlich sinnvoller, weil damit wir den einen Gedanken nicht verlieren dabei.
Was geht ab? Hier ist Unique. Ja, Mann, ich war jetzt auch auf der Black Lives Matter Demonstration bin aber halt ein bisschen zu spät gekommen, wollte halt noch eine Freundin abholen zusammen mit meinem Mann. Und ja, bin dann mehr oder weniger in die Räumungsaktion mit reingeraten, wobei halt, keine Ahnung, links und rechts von mir immer wieder Passanten rausgezogen worden sind. Und halt unter anderem auch die Schwester von meiner Freundin. Und dann, während wir halt bei den Polizeiautos auf sie gewartet haben, ist links von mir halt derbe die Szene losgegangen. Irgendwie ein Schwarzer, der sich dann da halt auch gewehrt hat, weil halt die Polizisten da auch mit Hunden dann unterwegs waren und die Polizisten auch den Maulkorb von dem Hund da weggemacht hat. Und auf jeden Fall sind die dann halt zu dritt oder so auf den Schwarzen raufgegangen, haben sich auf seinen, also der Typ hat sich nochmal schön auf sein Gesicht gesetzt und ihm nochmal Punches verteilt, während der andere halt auf seinen Rücken gekniet hat. Und dann haben sie halt drumherum halt schon so, die sich so aufgestellt, dass man halt kaum filmen konnte und so. Und da hat man halt einfach gemerkt, wie, ja, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn man selber in so einer Situation ist, wie hilflos man ist und wie man einfach, keine Ahnung, nichts machen kann, außer zu schreien, hören Sie bitte auf oder was machen Sie da oder ey, ey. Und da merkt man einfach, was für ein kleiner Wurm man gegen Polizeigewalt ist. Und das halt bei einer Demonstration, wo es halt mal wirklich gegen Rassismus geht und um was Positives und alle wie auf den anderen 50.000 Vines und Videos und Snaps, Digga, in Frieden und Harmonie für eine gute Sache demonstriert haben und das dann halt so, ja, am Ende des Tages eskaliert oder halt auch so eine andere Sichtweise davon gibt. Ja, und ich bin da halt, wie gesagt, mehr oder weniger einfach reingesteppt.
Ist gleich auch wieder ein heftiges Beispiel dafür, was sie schon gesagt hat, wie ohnmächtig man dieser ganzen Situation gegenüber ist.
Was willst du machen? Wen? Das ist das Problem, ne? Also einer Institution vertrauen zu müssen, der man vielleicht nicht mehr trauen möchte, kann, nie, konnte.
Ich glaube, gerade für uns ist das insofern aber auch wichtig, dass wir Hip-Hop eben dann als Kultur und wirklich auch wieder als Gemeinschaft sehen und leben. Denn das, nur das führt in meinen Augen dazu, dass wir auch das richtige Signal nach außen senden können. Denn guck mal, ihr dabei zuzuhören, macht mich genauso wütend und genauso verzweifelt. So, und ich weiß aber auch, dass es ihre Lebensrealität natürlich anders betrifft, als es wahrscheinlich meine hier betreffen würde. Und es ist dann unsere Möglichkeit, hier durch dieses kleine Fenster in einem Hip-Hop-Podcast zumindest die Stimme zu geben und zu zeigen, dass man da etwas machen kann. Aber es macht mich trotzdem irgendwie so traurig, weil ich ehrlich gesagt immer nicht so genau weiß, wie ich damit umgehen soll.
Fällt ein wenig dazu ein, ehrlich gesagt, ja.
Ja, wir nehmen die These aber auf jeden Fall mit, denn das, formuliere sie bitte noch einmal, damit wir sie für unsere Social-Media-Kanäle fertig haben.
Deutschrap wird immer politischer.
Genau, mal gucken. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber wir machen damit direkt den Schwenk in die News. Denn es gibt eine Menge Dinge, die dazu passiert sind und in vielen Kleinigkeiten, wo auch Künstler vor allen Dingen international sich auch dazu geäußert haben, was das ganze Thema noch ein bisschen größer macht. Deswegen die News. Was hast du mitgebracht? Was ist die erste, die dir wichtig ist?
Kanye West hat einen Fonds ins Leben gerufen, um die Universitätskosten von George Floyds Tochter finanzieren zu können.
Was ist dein erstes Gefühl, wenn du das liest?
Grundsätzlich selbstverständlich gut.
Ja.
So, es trifft natürlich die Richtige, auch mit einer guten Signalwirkung. Und Kanye ist natürlich nicht der Einzige, der jetzt gespendet hat am Wochenende. Ich denke aber natürlich direkt auch an seine Verbindung zu Donald Trump.
Es ist schon immer so, guck mal, ich bin auf der einen Seite, es ist so ein Mix aus allem, der da drin steht. Ich bin so immer so hin und her gerissen, weil dazu gehört, glaube ich, auch, dass man verstehen muss, dass dann wiederum in der amerikanischen Kultur das Spenden halt noch eine andere Wertung hat und auch eine andere, fast noch eine andere Bedeutung und eine andere Botschaft da drin steckt, als es in, zum Beispiel noch in Deutschland der Fall ist. Es ändert sich ja auch so ein kleines bisschen, aber es gehört auch zum guten Ton und ist auch immer ein klar nach außen getragenes Bild und der Botschaft. Und ich denke mir, wenn du es machen willst, dann machst du es und dann musst du gar nicht so viel darüber reden. Hier steckt natürlich die Botschaft drin, die automatisch sagen will, ey, gut gemacht, Kanye, schöne Sache. Und wir freuen uns sehr darüber, dass es der Tochter gut geht. Es ist trotzdem immer so ein bisschen schwierig, weil es ist halt ein Fall und es ist damit nicht geklärt und nicht gelöst. Und wenn sie ein also dadurch quasi ihr Leben gesichert ist. Es muss trotzdem irgendwie Möglichkeiten und Wege geben, dass mehr Leben gesichert sind. Er hat ja auch für weitere Fälle noch gespendet und so. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt dabei. Sag mir, was du denkst. Weil ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten.
Ja, ich bin auch ein wenig zwiegespalten, weil im Endeffekt ist keine Spende eine schlechte Spende.
Ja, das stimmt schon.
Aber eine Einzelperson, einen Fonds zu errichten, ich würde vielleicht eher Organisationen spenden. Ich glaube, dass die Umverteilung von Geldern gerade wichtiger ist, als einzelne Personen zu bespenden. Aber an sich, was willst du da Schlechtes gegen sagen? So,
ne? Nee.
Und er sagt da auch, Kanye muss man auch natürlich erwähnen, dass er an andere von Afroamerikanern geführte Unternehmen noch weiter spendete.
Wir haben ja zum Beispiel auch so ein anderes Beispiel, wenn Jay-Z nationwide ganzseitige Anzeigen schaltet, um Solidarität zu bekunden für eben Floyd, aber auch weitere Familien, die ebenfalls von Polizeigewalt betroffen waren. Es ist eine andere Art und Weise der Botschaft.
Also ich weiß nicht, hast du diese Zeitungsseite gesehen?
Ja, aber nur so quasi abfotografiert.
Sie war ja quasi komplett schwarz.
Ja.
Und das macht schon Eindruck, wenn du die Tageszeitung aufblätterst und dann siehst du eine komplette Zeitung, die normalerweise voll gefüllt wäre mit bunter Werbung, Druckertinte schwarz eingefärbt und David Martin Luther King zitiert, dann hat das schon einen anderen Eindruck, einen anderen Impact.
Ja.
Eine andere Symbolwirkung einfach.
Weil ich auch da ehrlich gesagt davon ausgehe, dass es damit bei Jay-Z nicht getan ist, sondern dass er mit seinem Netzwerk wahrscheinlich genauso dazu sorgt, dass irgendwo Gelder hingeflossen sind. Und um es dann ein bisschen zusammenzubringen, um das auch nicht ab- oder aufwerten zu wollen, ich finde daran aber insgesamt sehr stark, dass viele Künstler dieses Kalibers, die weltweite Superstars sind, sich im Moment klar positionieren. Ich folge, das steht zum Beispiel auch noch gar nicht in unserer Newsliste drin, Ice Cube.
Mhm.
Und Ice Cube macht sich, also der war ja eh schon immer ein sehr lauter Typ, so seine ganze Karriere über. Aber wie aktiv der gerade unterwegs ist und politisch, also voll.
Ice-T auch.
Voll, ja, genau, der genauso. Mir fällt immer hauptsächlich Ice Cube, wird mir gerade, das ist wahrscheinlich Algorithmen. Aber wie mächtig die im Moment Botschaft verteilen und das halt nicht nur, wie du schon am Anfang gesagt hast, einmal ein schwarzes Bild posten, sondern kontinuierlich am Ball bleiben. Gibt mir auch irgendwie das Gefühl gerade, dass sich etwas verändert.
Mhm.
So.
Ja, mir auch. Wir werden ja auch noch zu den Tracks kommen und da habe ich es vor allen Dingen gemerkt, wie schnell da jetzt musikalischer Output auch kommt. So, das fällt mir auf. Meek Mill hat sich direkt in Audioform zu Wort gemeldet. Es gab ein A Cappella von A$AP Ferg, was ich sehr stark fand. Auch hierzulande deutschsprachiger Rap Teaser aus Wien hat direkt einen Track geschrieben, der auch vor ein paar Monaten noch aufgrund von Racial Profiling in Wien in den Schlagzeilen war. Also es passieren schon Dinge und Hip-Hop ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Katalysator der Zeit.
Aber, und das ist so ein bisschen die Botschaft, die da drin steckt, wenn du siehst, dass in der Größenordnung der Proteste in den USA, die da stattfinden, sich auch all diese Leute, die wir genannt haben, auch auf die Straße mitstellen.
J. Cole habe ich gesehen.
J. Cole ist auf den Straßen,
Kendrick
Lamar ist auf den Straßen, auch Kanye West ist auf den Straßen. Das hat ja noch eine ganz andere Symbolik, weil das sind ja auch Helden aus einer Kultur für eine ganze Community. Und wenn die sich klar Seite an Seite dazustellen und sagen, nein, wir lassen euch nicht alleine, wir gehen jetzt nicht einmal hier rein und gehen danach wieder raus und dann machen wir, wie du schon gesagt hast, promoten weiter unsere Sachen, sondern wir gehen diesen Weg jetzt gemeinsam, dann ist das, glaube ich, die Chance, dass sich wirklich etwas verändern kann. Man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, weil dieses System so starr, so groß und so mächtig ist, dass diese Möglichkeiten, wirklich etwas zu verändern, sind auch keine Sachen, die wahrscheinlich in einem Jahr geschafft sind. Also da hab ich sehr viel Sorge vor. Wenn du aber dann siehst, wie, jetzt wird es ein bisschen politisch, aber ich habe ihren Namen vergessen, aber die Polizeichefin aus Portland nach einem recht aggressiven Vorgehen gegen die Demonstranten ist eine Frau, sich dann aber auch hingestellt hat und gesagt hat, okay, es wurde Kritik an meiner Art geübt, deswegen trete ich jetzt zurück und jetzt gebe ich mein Amt einem Schwarzen, der jetzt neuer Vorstand der Polizei in Portland ist, einfach auch als Symbol für die Situation und die Zeit, in der wir sind, dann merkst du schon, dass es ist wie Wasser, das den Stein aushöhlt, so langsam aber sicher eine Sache nach der anderen entsteht. Und ich wünsche mir gerade da, dass man Hip-Hop-Kultur als Multiplikator benutzt, um die Botschaft zu senden. Sei es dadurch, dass du eben deinen Heroes folgst oder die Musik dir eine Botschaft gibt. Da kommen wir nachher noch zu den Sounds, aber vor allen Dingen da finde ich es total interessant, wenn diese Hacktivisten, die Hackergruppe Anonymous,
die glaube ich auch an vielen Stellen sehr problematisch sind.
Ja, das ist ja hundertprozentig und sicherlich auch Gesetzlose sind, so kann man es wahrscheinlich sagen, aber sich einen großen Spaß gemacht haben.
Ja, die haben nämlich NWA's Fuck the Police in den Polizeifunk der Chicagoer Polizei gebracht für einen Tag und haben damit quasi den Polizeifunk lahmgelegt, was weltweit natürlich für viele Memes gesorgt hat, für viele Schlagzeilen gesorgt hat, weil es auch einfach eine gute Social-Media-Schlagzeile ist. Behindert im Endeffekt Arbeit, aber setzt halt auch ein Zeichen und ich hätte gerne diese verwirrten Gesichter gesehen, morgens im Streifenwagen.
Muss dir das mal vorstellen, Alter Schöne. Es sind aber überall so kleine Botschaften, die ich glaube nicht ungehört bleiben. Und das ist das Entscheidende an der ganzen Sache. Es geht ja schon mehr darum, also finde ich im Moment, dass aus einer Ohnmacht und Verzweiflung heraus jedem da draußen bewusst wird, welchen Beitrag er leisten kann. Sei es, dass du halt mehr als ein schwarzes Bild postest, sondern noch einen Schritt weiter gehst, kontinuierlich diese Botschaft transportierst, die in meinen Augen, das habe ich schon vorhin gesagt, einfach dem gesunden Menschenverstand folgen sollte, dass wir nicht über solche Dinge reden müssen, sondern dass wir, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Welt eine bessere und eine gute wird. Oder dass du halt dir bewusst wirst, du hast eine Stimme und kannst sie benutzen.
Darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Snoop Dogg hat nämlich einfach jetzt auch festgestellt, in dieser Zeit, wo er sich damit mal beschäftigt hat, dass er wählen kann, dass er wählen gehen darf. Er dachte immer, das sei nicht möglich aufgrund seiner Vorstrafen.
Er hat so die eine oder andere Vorstrafe gesammelt in seinem Leben, ne?
Ja. Er sagte,
die Akte hätte ich übrigens gerne mal gesehen, so die Akte von Snoop Dogg. So, ja. 25 Jahren Weed-Konsum, mal sehen, was da zusammengekommen ist. Waffenbesitz wahrscheinlich.
Ich denke einiges. Ja. Aber er hat sich jetzt zu Wort gemeldet und hat gesagt, er war noch nie in seinem Leben wählen. Das kam ihm nie in den Sinn. Es war auch seinen Lebensumständen entsprechend nie wirklich ein Thema. Aber jetzt, wo seine Vorstrafen quasi nicht mehr da sind, gelöscht worden sind, nach einigen Jahren vergeht das ja, ist er wieder imstande zu wählen und er wird es tun. Und er hat auch dazu aufgerufen, dass keiner seiner Fans bitte Donald Trump wählen solle. Was von Snoop Dogg schon ein recht stattliches Statement ist.
Ja, also ehrlicherweise ist es, glaube ich, wenn man Snoop Dogg und seine Hip-Hop-Kultur ist, ein ganz logisches Statement. Müsste er vielleicht seinem Kollegen Kanye auf den Hinterkopf hauen und ihm die Kappe vom Kopf reißen. Obwohl ich da ja noch eine Theorie zu habe, warum er das gemacht hat. Das ist aber ein anderes Thema. Aber einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man eine Stimme hat und vor allen Dingen auch seiner eigenen Community gegenüber zu zeigen, ich bin nicht ignorant dem gegenüber, sondern ich habe auch im Kleinen eine Möglichkeit, etwas zu machen, also nutze ich das.
Mhm. Und das hat zum Beispiel auch, weil dann könnten wir mal zu den Releases kommen, die diese Woche so rausgekommen sind. Und ich würde zunächst noch in den USA bleiben wollen. Meek Mill gemacht.
Ja.
So, von dem du mir ja vorhin erzählt hast, dass du brandneuer Fan bist.
Soll ich das vorher mal kurz einordnen? Die Geschichte von Meek Mill ist ja insofern auch eine schon tragische eigentlich auch, weil er als auch ein sehr großes Rap-Talent auch immer dabei gewesen ist und eigentlich auch immer von den Großen mit anerkannt war. Und dann aber aufgrund von sicherlich auch natürlich mit eigenen Verfehlungen, aber auch dem Rechtssystem viele Jahre im Knast verbracht hat. Was natürlich dazu geführt hat, dass er gar nicht die Karriere vielleicht hätte machen können, die passiert wäre, wenn er sonst normalerweise auf den Bühnen der Welt unterwegs gewesen ist. Aber, und darum geht's mir eigentlich, und da wollte ich drauf hinaus, offensichtlich so ein Standing hat, das mir selber so gar nicht bewusst gewesen ist. Ich war Anfang des Jahres in Miami, beim Super Bowl und habe dann davor so eine Party, ich weiß gar nicht, von irgendeinem großen Mobilfunkhersteller oder Streaminghersteller, so eine Party miterlebt, so ein riesengroßes Konzert in der hier American Airlines Arena in Miami. DJ Khaled hatte geladen und hat einmal den kompletten Abend durch und immer I got more. Und dann kam der nächste Superstar. Und da waren richtige Superstars dabei. Ich bringe sie nicht mehr alle zusammen, aber ich kann mich daran erinnern, dass ein Hit nach dem anderen gekommen ist. Natürlich DJ Khaled. Aber, und das fand ich total interessant, natürlich haben sie alle gefeiert und haben dann Handys mitgemacht und so und haben die Songs und gejubelt und so. Aber als Meek Mill auf der Bühne war, habe ich auf einmal eine komplette Halle, die natürlich bestimmt auch zu 80% schwarz war, mitgerappt. Und auch, ich habe so links und rechts so Energie gespürt, die ich bei keinem anderen Künstler gespürt hatte. Ich hatte gemerkt, okay, der scheint denn wirklich aus dem Herzen zu sprechen. Und da muss man dazu sagen, wer Meek Mill nicht hört, die Musik von Meek Mill ist jetzt nicht, das sind nicht Hits.
Das ist nicht die Offenbarung.
Nein, das sind nicht die, meine These, der Beat macht den Hit, sondern das ist ein Typ, dem du zuhören müsst. Und das war total interessant, weil es recht sperrig ist, was er macht. Er packt sehr viel in die Texte. Also er rappt auch sehr viele Worte einfach. Das heißt, es ist dann durch den Slang auch noch umso schwieriger, ihm zuzuhören. Mhm. Und trotzdem hat diese komplette Masse ihm gefolgt und ich würde fast sagen, ihn am meisten gefeiert. Und jetzt hat er einen Song gemacht, der auch schon wieder, also ein klares Statement ist.
Ja, der Song heißt Other Side of America.
Ja.
Und hat unglaublich viel Energie, wie ich finde. Er klingt unglaublich hungrig, beinahe getrieben. Er erzählt davon, wie er aufgewachsen ist und unter welchen Verhältnissen er aufgewachsen ist. Dass es quasi nie die Möglichkeit für ihn gab, aus seiner Nachbarschaft überhaupt rauszuwachsen, weil die Gegebenheiten dafür gar nicht da waren, also die Infrastruktur einfach gar nicht vorhanden ist und dass es quasi ein ewiger Kreislauf ist, in dem er sich befindet. Und das mit einer Wut vorgetragen, die auch in seinen Trailern untermalt von wütenden Bildern von Protesten, also nicht von den friedlichen, stillen Protesten, sondern auch von den wütenden, lauten Protesten untermalt worden ist. Und das hat schon sehr viel Impact gehabt. Und gerade er, wie er sich ja mit dem Justizsystem auskennt wie kein anderer in dieser Szene. Ich glaube, er war 4-mal im Gefängnis, ne? Wie du es gerade schon erwähnt hast, war lange Zeit auch auf Bewährung und direkt bei seiner ersten Verhaftung 2007 gab es scheinbar Fehler bei der Verhaftung, was erst Jahre später aufgedeckt worden ist und diese Verhaftung wurde auch im Nachhinein quasi annulliert, also als nicht richtig ist sie festgestellt worden. Und dieser Sheriff, Kommissar, Polizist, wie auch immer, hat wohl mehrere Fehler bei mehreren Verhaftungen begangen. Und dementsprechend wird das auch alles nochmal wieder ein bisschen aufgerollt, was Meek Mill zum Nachdenken gebracht hat. Vielleicht sollte ich mich da selber mal einsetzen, um eventuelle Fehler im Justizsystem aufzudecken.
Und ich habe das Gefühl, genau das ist das, was diesen Künstler auch gerade so inhaltsstark macht. Dass er, weißt du, dieses für meine Leute sprechen, für die Community da zu sein und denen irgendwie, auf welche Art auch immer, aber das ist auch ein Teil von Rap, finde ich, Botschaften zu geben, die ihnen Halt geben in ihrer Zeit und auch in den Problemen und vielleicht auch in der Hilflosigkeit. Und ich möchte echt jedem einfach mal auch ans Herz legen, nicht nur den Song zu hören, sondern auch mal die Texte zu lesen. Ich würde gerne was zitieren, das geht ein bisschen zu weit jetzt, glaube ich, aber Das ist schon krass, das geht krass unter die Haut. Und ich kann mir richtig vorstellen, da bin ich wieder bei diesem Konzerterlebnis, das ich hatte, wie dieser Typ es schafft. Und das ist etwas, was ich vorher vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen habe, wenn du ihn ganz normal in Playlisten hörst oder so. Wie er es offensichtlich schafft, die Leute wirklich zu mobilisieren und wirklich ein Gefühl zu geben. Und deshalb ein sehr, sehr starker Song. Also ich muss sagen, du hast ihn vor mir rausgefunden. Ich hatte vorher schon einen anderen gewählt. Deswegen wäre das genauso meine Wahl gewesen. Aber Stichwort für die Leute sprechen, ist mein Song eigentlich ein bisschen wie ein Pendant aus Deutschrap. Ich habe den Samy Deluxe Song mitgenommen, I Can Breathe, und das muss ich vielleicht sagen, also fast zu erwarten, so stark ist und so, also so inhaltsstark und auch so eine krasse Message hat, wie es wahrscheinlich kaum ein anderer Künstler auf dem Niveau in der Form in Deutschland machen kann. Denn wir müssen uns immer noch vor Augen führen, Samy Deluxe, Hamburger Rapper, jeder wird ihn kennen, ist immer noch der Typ, der 2001 mit Weck mich auf einen Song gemacht hat, der damals eine Botschaft hatte, die 20 Jahre später immer noch nicht weniger aktuell ist. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, in irgendeiner Folge, haben wir nicht den Song mal auch zusammen gehört? Oder war das mal eine Hausaufgabe? Auf jeden Fall hat der immer noch so viel Aktualität, dass erschreckend ist.
Einige Songs von ihm zu der Thematik.
Ja. Also,
ne, weil ich gerade an Superheld denke oder ja, an Brothers Keepers.
Ja, ja.
Also.
Und stimmt, ja, ehrlicherweise genauso. Und irgendwie, ich habe mit seinem Manager gerade vorhin noch ein kleines bisschen darüber geschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, wer es sonst in der Lage ist, seine Stimme so zu erheben und sie so klar zu positionieren, dass es einfach, also dass es gehört werden muss.
Ich glaube, dass wir da schon noch mal so zwei Künstler oder so noch hätten. Also mir fallen direkt Afrop und Megalo ein. Ja. Aber ich glaube...
Aber das sind ja wie Wingman.
Aber ich glaube, der Impact, ja. So, ne, ja. Den Samy Deluxe hat, den er vor allen Dingen in dieser Bambule-Generation hat, also eigentlich genau deine auch, ne, das ist etwas, damit kann kaum ein anderer Rapper gerade... arbeiten in diesem Sinne.
Er hat ja im Prinzip, also es ging wahrscheinlich bestimmt parallel, aber in der Release-Art ging es los mit einem 10-Minuten-Statement, das er bei IGTV, bei Instagram TV noch veröffentlicht hat, wo er sich vor allen Dingen mit der Thematik beschäftigt hat, warum All Lives Matter kein Hashtag ist und keine Botschaft ist, die im Moment benutzen sollte, wenn es um Black Lives Matter geht. Was vollkommen klar ist, und ich möchte da gar nicht so viel zu sagen, hört Samy Deluxe dazu, denn er hat 100% recht. Und es verlängert sich automatisch in diesem Song, indem er sich dieser Thematik annimmt. Und es gibt einen Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass wir darüber nicht mehr reden müssen. Denn er redet auch immer wieder Stellen davon, dass er für seine Leute spricht. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass so ein Song und das, was er da macht, dazu führt, dass er nicht von seinen Leuten sprechen muss, sondern dass wir von uns allen sprechen. Das ist wahrscheinlich eine utopische Vorstellung in naher Zukunft. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da genau das, was zu eingangs schon auch in der These gesagt, dass wir immer mehr Künstler haben, die jetzt dafür sorgen werden, dass sie ihre Stimme erheben und dass wir alle gemeinsam klar machen, so nicht. Wir müssen jetzt ein bisschen was verändern.
Ja, wir dürfen nicht mehr darüber diskutieren, ob es Rassismus hier in Deutschland gibt. Natürlich gibt es den hier.
Wir müssen dagegen vorgehen.
Wir müssen ihn loswerden.
Ja, wir müssen dagegen loswerden. Und das ist so ein bisschen schwer. Und das ist auch genau das Gleiche, was mich letzte Woche auch schon so fertig gemacht hat, war mein Grundverständnis von Hip-Hop, das Gefühl, warum ich diese Kultur so lieb gewonnen habe, warum sie mein ganzes Leben, ehrlicherweise, warum ich auch hier am Ende sitze, der Grund, warum ich, wie du schon gesagt hast, mein ganzes Leben davon durchströmt ist, ist, weil ich genau über solche Sachen nicht... Weil die nicht stattfinden da, weil es das nicht gibt in der Grundkultur. Und es ist leider dazu gekommen, dass es so viele verschiedene Dinge gibt, die immer dafür sorgen, dass es doch nicht diese Welt ist, die man sich vielleicht aus dem Hip-Hop heraus wünschen könnte. Und wir müssen einfach daran arbeiten, dass es jedem bewusst wird.
Definitiv. Und
mich nervt das schon wieder.
Ja. Samy ist auch richtig aktiv geworden durch das Thema wieder auf Social Media, vor allem auf Instagram. Ja. Das soll erstmal was heißen, Samy Deluxe dazu zu bringen, Videos in eine Selfie-Cam zu sprechen.
Stimmt auch. Ja. Macht er nicht so oft.
10 Minuten lang nicht so oft und ich glaube auch nicht so gerne.
Nee.
Und es bricht einem halt das Herz, wenn du ihm dabei zuhörst, dass er sich wünscht, dass sein Sohn, der Teenager ist, schwarz ist, in den USA lebt, nicht eines Tages ein Hashtag wird. So, und das ist schon eine ganz schön harte Botschaft.
Ja. Schwierig. Ich glaube, was bleibt uns? Ich bin gerade ein bisschen angefasst davon. Ich glaube, es gibt auch noch die richtige Überleitung, die ich machen kann. Aber ich glaube, wir müssen einfach auch darauf aufpassen, dass auch wir weiterhin auch in diesem Format genau diesen Themen den richtigen Raum geben, dass wir versuchen, immer darauf hinzuweisen. Und ehrlicherweise liegt es in den Händen von den Künstlern, dass sie mit genau solchen Songs Botschaften senden. Und ich hoffe sehr darauf, dass wir in der nächsten und in der übernächsten Woche immer wieder mal Künstler haben, die genau auf diese Thematik hinweisen und vielleicht die nächsten 5% dazu geben, dass sich was verändert. Wie mache ich jetzt eine Überleitung zu den Hausaufgaben? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, es ist nicht möglich.
Kurz für jeden, der jetzt gerade zuguckt und das noch nicht mitgekriegt hat. In diesem Format geben Kevin und ich uns gegenseitig am Ende Hausaufgaben. Diese Hausaufgaben sind dazu da, um diesen leichten Generationsunterschied, den wir momentan haben, der kaum auffällt wahrscheinlich, aber vielleicht noch ein kleines bisschen durch meinen grauen Bart. Also de facto kommen wir aus zwei Generationen und wir haben so eine imaginäre Grenze gesetzt, die liegt ungefähr bei 2005.
Um den Dreh, ja.
Ja, genau. Und du gibst mir Songs aus der heutigen Zeit, die ich mir nochmal anhören soll, um sie für dich einzuordnen. Und ich gebe dir Songs aus der damaligen Zeit, damit du sie nochmal neu einordnen kannst.
Exakt.
Mit welchem wollen wir anfangen?
Komm, lass noch mal mit meinen anfangen, den ich dir gegeben habe, einfach.
Ach so, rum willst du es haben? Ja, okay.
Genau.
Der Song, den du mir gegeben hast, ich möchte ganz kurz hier meine Notizen dazu aufmachen, ist von Döll. Heißt Weit Entfernt.
Richtig.
Und es ist fast schon ein bisschen unfair, über so einen Song zu reden, wenn ich weiß, dass du den kompletten Text auswendig kennst.
Das werden wir hier jetzt nicht auf die Probe stellen.
Die ersten vier Zeilen oder so?
Nee,
traust dich nicht, habe ich mir schon fast gedacht. Aber
das will keiner, dass ich hier rappe. Das hat einen Grund, dass ich hier sitze und mit dir einfach nur rumsabbel und das nicht auf einem Takt muss.
Der Döll, vielleicht auch zur Künstlereinordnung nochmal, und da wird es ganz interessant, ist ja schon so etwas wie ein Insider- und Feuilleton-Liebling und das schon länger. Ne?
Ja, denn dieser Song, den ich dir mitgegeben habe, stammt aus einer EP, die genau wie der Titel auch Weit Entfernt lautet. Und das war sein erstes Solo-Release damals. Davor gab es eine Platte, die hatte zusammen mit Nomus rausgebracht, Nomus und Döll. Falls es klappt, hieß es, glaube ich. Aber das hat jetzt keine super große Aufmerksamkeit irgendwie nach sich gebracht. Aber diese EP ist irgendwie direkt als Deutschrap-Klassiker durchgegangen, quasi ungeplant. Ich glaube, das kann man sowieso nicht planen, aber für viele Liebhaber ist das eine sehr wichtige EP.
Und wirklich, und da du hast noch einen Kommentar mitgebracht, der nicht gab. Ich würde nämlich dazu sagen, oder es ist schwierig von meiner Position aus zu sagen, Klassiker oder nicht, denn es fliegt mir immer um die Ohren.
Ja, was kann man dir eigentlich noch glauben, was du hier so erzählst und was nicht? Denn letzte Woche, als ich dir diese Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben habe, ist direkt ein Kommentar bei YouTube reingeflattert. Der da lautet, Nico, und jetzt spitz die Ohren bitte. Hier wird gelogen wie bei GZSZ. Nico hat damals Döll sogar in einem einstündigen Interview interviewt und sprach auch ausgiebig von seiner EP. Und hier tut er so, als hätte er sich damit nicht auseinandergesetzt, nur damit er Content für die nächste Woche hat.
Ey, weißt du, dazu muss ich eine Sache als allererstes mal sagen. Und ja, jetzt klinge ich wie ein alter Mann, aber ey, 1000 Interviews hinter mir, 100 Jahre in diesem Genre drin. Ich weiß manchmal nicht mehr, was ich hier vor zwei Wochen geredet habe und welche Songs. Und ich kann in diesem Zusammenhang auch mir nicht mehr ganz genau, welchen Release ich wann, wie, wo gefeiert habe. Aber, und um die Brücke dazu zu schlagen, ich habe durch deine Hausaufgabe mir natürlich Song und EP angehört. Und mache ich immer direkt nach der letzten Folge, nach der Folge, mache ich dann an. Und ich dachte, what the heck, was für ein Brett ist das denn? Und denk die ganze Zeit, ey, hast du das die ganze Zeit vergessen? Oder warum hast du den denn nie wieder gehört? Bis mir dann natürlich auch auffällt, okay, Nico, du musst dir allein schon in der Thank Backspin is Friday Playlist jede Woche 50 neue Songs anhören, plus 15 Alben jeden Monat. Wird vielleicht eng, dass du da vielleicht mal was unter den Tisch rutscht. Und trotzdem tut es dem so unrecht, weil er und vor allem auch sein Bruder gemeinsam ja so viele gute Sachen gemacht haben auch in den letzten Jahren. Das gemeinsame Album, da sind Bretter drauf. Das Solo-Album, da sind Bretter drauf. Der ganze Typ, ich habe den ja auch dann über die Jahre dann auch mal ein bisschen näher kennenlernen dürfen, ist einfach auch ein saugeiler Typ. Und das ist ein Brett.
Ja, es ist unglaublich. Vor allen Dingen ist es ja auch von Dexter, Brank und so weiter produziert. Also sehr klassisch gehalten, sage ich mal, im Boom-Bap-Sinne. Also etwas, was dir eigentlich auch vom Haus aus gut gefallen sollte. Deswegen dachte ich auch, dass der Song bei dir gut aufgehoben ist. Und die EP wurde vor kurzem auch nochmal neu aufgelegt. Auf Vinyl war direkt ausverkauft. Aber ehrlich gesagt können wir das alles Döll selber erzählen lassen. Denn ich habe ihn einfach mal gefragt, wie das damals war. Als Weit Entfernt rauskam.
Ja, das Gute ist ja auch einfach, wenn du mir Hausaufgaben aufgibst, dann ist das ja auch manchmal wie in der Schule früher. Ja, scheiße, ich hatte die Hausaufgaben. Ey, kannst du die nicht konsequent, gib mal deine Hausaufgaben rüber. Und das ist jetzt so, ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Komm, Döll, mach mal meine Hausaufgaben.
Genau, so kurz,
komm,
kurz vor Unterricht noch schnell nach einer Sprache
gefragt. Mach mal meine Hausaufgaben, bitte.
Hallo, Kevin, mein Lieber.
Hey,
erstmal vielen Dank, dass ihr fragt. Und beziehungsweise, dass du fragst und die ganze Sache nach all den Jahren überhaupt noch besprecht. beziehungsweise hier zum Thema macht. Ja, wenn ich
Teil des Formats.
Das Ganze ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, aber wenn ich mich so ein bisschen mich zurückversetze in den jungen Döll, glaube ich, dass vor allem ein Motor oder eine Motivation für mich damals war, oder die Grundmotivation für mich damals war, die EP zu machen, einfach in erster Linie Unzufriedenheit. Also in der Entstehungsphase war ich so in den letzten Zügen oder Semestern von meinem Studium und also meine damalige Denke oder Situation war so ein bisschen, okay, pass auf, deine Perspektiven sind hier gerade überschaubar. Also entweder du ziehst dein Studium durch, bleibst 30 Jahre in einem Job, den du verabscheust, brichst ab, machst Zeitarbeit und ja, also hast eigentlich mehrere Optionen, aus denen du wählen könntest, die dich prinzipiell unglücklich machen werden oder du versuchst halt Arbeit, Zeit und alles, was dir irgendwie zur Verfügung steht, in die Sache zu investieren, die du eigentlich machen willst. Und das war in meinem Fall Musik, Rap und also eben die EP, sprich auch mein erstes Solo-Release. Ich, ja, wenn du mich fragst, ob ich daran geglaubt habe, dass es einen Klassikerstatus erreichen könnte, also die Erwartungshaltung war natürlich in der Form damals noch gar nicht da, also die Erwartungshaltung, Klassikerstatus zu erreichen, ist
vermessen,
nie da gewesen. Also wir waren immer, und ich glaube, das geht ja für mein komplettes Umfeld, da wurden Erwartungen klein gehalten. Natürlich hat man große Hoffnungen gehabt und an die Sache geglaubt. Ich hatte auch damals, nach der Alles im Kasten mit Normus, schon ein bisschen Feedback hier und da sammeln können, was auch überwiegend positiv war. Also das schon, aber ich bin jetzt nicht mit der Sache rangegangen, so, ey, pass auf, das wird meine erste Platte, das wird ein Instant Classic.
stell ich mir gerade so vor.
Genau, was auch so ein bisschen, so,
okay, Classic,
glaube ich, auch so ein Zeichen damals dafür war,
von Miese
dass Peter man, dass man nicht automatisch davon ausging, ja, jetzt Triple Plat damit zu gehen, war das, wir haben das 2014 released und, die EP kam damals zum ursprünglichen Release-Zeitpunkt ohne irgendeine Form von Pressung, also weder CD noch Vinyl, was 2014 eigentlich gerade in dem Bereich eigentlich gang und gäbe war, aber dadurch, dass wir überhaupt keine das überhaupt nicht einschätzen konnten, in welche Richtung es geht, wurde das ursprünglich gar nicht gepresst. Ein Jahr später kam tatsächlich dann erst die erste Vinylpressung von der weit entfernt. Ja, und ist auch super gelaufen damals. Und den Impact, wenn man das so sagen kann, wird mir echt 5-6 Jahre später immer noch krass deutlich. Vor allem, ich habe jetzt vor ein paar Wochen so eine kleine Repress-Auflage von 500 Stück gemacht. Und ja, auch da hatte ich nicht die Erwartung, die dann späterhin eintreffen sollte. Also das Ding ist innerhalb von 2, maximal 3 Stunden weg gewesen. Was mich unglaublich freut und auch dankbar macht. Also letztlich ist die Pi hat, ja, wenn man es runterbrechen will, hat das Ding damals mein Leben gerettet. So. Also seitdem lebe ich von Musik, seitdem muss ich mich mit dem ganzen anderen Zeug, das ich damals einfach nicht machen wollte, nicht mehr beschäftigen. Und es hat mich in die finanzielle Unabhängigkeit geführt. Spaß, aber weißt du, ey, vom Ding her, die EP hat mein komplettes Leben verändert. Seitdem lebe ich von Musik und ich bin dankbar bis heute für all das, was damals passiert ist. Und das, wovon ich heute noch zehre oder besser gesagt aufbauen könnte, mich sprechen heute immer noch unglaublich viele Leute darauf an, und sagen, dass sie sich damit identifizieren konnten und können und dass ihnen das gegeben hat, was mir natürlich unglaublich viel zurückgibt. Also alles in allem kann man, glaube ich, echt sagen, ja, wie ich eben meinte, das Ding hat mein komplettes Leben verändert und dafür bin ich bis heute dankbar.
Ja, also erst einmal vielleicht eine WhatsApp-Gruppe aus Döll, Falk Schacht und Blumentopf hier, wo wir letztens auch diese mega lange Sprachnachricht hatten.
Ey, schöne Grüße. Schöne Grüße, Döll, dass du hier uns was geschickt hast und meine Hausaufgaben vor allen Dingen gemacht hast. Aber es ist so lustig, so Künstlern dabei zuzuhören, wenn sie selber über sich selber reden müssen. Ich kann mir auch vorstellen, wie unangenehm das vielleicht in dieser ist. Vor allen Dingen, wenn man ihn kennt. aber in 5 Minuten auch die Emotionen daraus zu merken und am Ende mit, ey, das hat einfach mein scheiß Leben verändert. Das war der Kernsatz. Und der bringt es aber auf den Punkt. Und wenn man den Song aber, und das kann ich auch jedem ans Herz legen, sich nochmal anhört und nochmal in sich geht und dann so ein bisschen die Diskografie dazu anschaut, dann sieht man auch, dass wir hier von einem Künstler sprechen, der halt auch ein bisschen was anderes hat als, also das ist wieder einer, der will der will seine Seele auf die Platte legen. Mhm. So. Das hat er auch mit seinem Soloalbum gemacht, jetzt oder nie heißt das, ne, glaube ich?
Genau, kam im Januar letzten Jahres.
Genau, eine der stärksten Platten des letzten Jahres. Aber du musst ihm zuhören. Nur, wenn du auch noch so ein Beat hast, dann machst du einen Hit.
Das stimmt. So, vielleicht hätte ich ihnen auch einfach ein Beat als Vorgabe für die Sprachnachricht geben müssen, dann hätte ich das alles ein bisschen schneller im Freestyle bekommen.
Hätten wir einen 16er gekriegt und der wäre auch alles drin gewesen und genauso gepuncht am Ende. Aber schöne Nummer, kann ich jedem empfehlen. Bitte nochmal reinhören und vor allem auch die Döll-Diskografie. Ein bisschen underrated finde ich immer noch dafür, was er kann.
So. Definitiv, definitiv.
Der Künstler, den ich dir und die Hausaufgabe, die ich dir mitgegeben habe, der ist definitiv nicht underrated. Aber wir müssen so ein kleines bisschen vorher abfragen. Wie sieht's aus zwischen das Verhältnis, also der Beziehungsstatus zwischen Kevin und Azad? Also.
Es ist kompliziert.
Ja?
So war das, glaube ich, damals auf Facebook. Ja. Das war, glaube ich, so die auf der Beziehungsampel die gelbe Variante. Okay. Und
hast du oft eingestellt, scheinbar?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ja, Azad. Also, ich war so rund um 2006, lass mich kurz rechnen, 2015 war ich da, riesiger Azad-Fan. Also, da kam Game Over, glaube ich, raus. Aha. Und ich war großer Fan vom Boss-Label, das auch sehr viel damit zu tun hatte, dass ich großer Savage- und Optik-Fan war zu der Zeit. Ich hatte sogar, ich glaube, das habe ich hier und da am Rande erzählt, aber ich hatte so einen Optik-Blog, den ich selber gebastelt habe und der ist heute leider nicht mehr aktiv. Ich habe selber schon mal danach gesucht, aber ich finde ihn leider nicht. Das sah richtig hanebüchend aus. Und ja, das schwappt natürlich mit, wenn die beiden dann auch zusammen kollaborieren und so weiter, dass man dann auch beim anderen Label landet. Dementsprechend war ich großer Azad-Verfechter. Das hat sich dann irgendwann mit der Zeit ein bisschen abgeflacht, würde ich mal behaupten.
Hast du der Boss mitbekommen?
Mitbekommen natürlich, auch damals nachgeholt, aber ist jetzt nicht die Platte, die mir am besten in Erinnerung geblieben ist. Also wurde ja, glaube ich, auch ziemlich schnell indiziert. Und
das ist überhaupt so absurd, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass der Boss von Azad indiziert ist. Also zu 2004 rausgekommen, in meinen Augen, ist immer so schwer. Leben ist natürlich ein Instant Classic, weil es
da habe ich vorhin nochmal reingeguckt.
Rau und neu und anders war. Mhm. Aber ich finde, der Boss, der in sich das geschlossenste Album. Und ich habe dir aus dem Album Reflexion in meinen Augen den Song mitgegeben. Was sagst du?
Richtig schöner Song. Auch ein Track, den ich von Azad so nicht, also ich wusste von seiner Existenz, habe ihn bestimmt auch mal gehört, damals irgendwie auf meinem 128 Megabyte MP3-Stick, aber ich habe nie so bewusst gehört, definitiv. Und generell so Storytelling, da kriegst du mich ja direkt mit. Also so wie er seinen Tagesablauf beschreibt und wir einfach, was alles schon passiert auf dem Weg zum Studio und er lässt seine ganzen Gedanken kreisen und es ist auch so krass, dieser Flair aus der damaligen Zeit herauszuhören, dieser Hunger einfach, wie er so betont, dass er Ziele hat mit sich und seinem Label und
weißt du, dass der mich damals krass gecatcht hat? Hat er mich quasi voll in seine Welt mit hineingenommen, mit diesem, du hast ja schon angesprochen, aber diesen lebten Jahr in einer Gesangskabine, so fahr zu meinen Eltern, steck Geld in den Briefkasten, weil ich will, dass sie was davon abhaben. Also seinen aktuellen Tagesablauf zu der damaligen Zeit zeigen, dass er es irgendwie geschafft hat, aber dass er seine Jungs nicht vergisst. Ich glaube, das ist der stärkste Song, den er. Also es gibt noch einen neuen Song, der auch sehr, sehr stark ist, aber aus der Zeit ist das, glaube ich, derjenige, der mir so die Person und das Gesamtwerk Azad so komplett auf die Festplatte gespielt hat.
Ich habe häufig das Gefühl, dass Azad aus irgendeinem Grund, vor allem in meiner Generation, häufig ein wenig unterschätzt wird oder underrated ist, vor allen Dingen auch für seine Kunst wirklich an sich. Also, weil Azad mag auf den ersten Blick vielleicht manchmal etwas monoton wirken, aber wenn man sich darauf mal einlässt, so Reflexion ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, da ist so ein Flow drin, den auch so nur Azad beherrscht. Wenn man sich anguckt, wie die Zeilen geschrieben sind, wie lang sie ist, da wechseln sich recht lange und kurze ab. Und er spielt so mit Silbenlängen, wie er das so Wohlstand. Das macht so ein. Aber Azad kann das so smooth sagen. Also das ist krass. Das ist etwas, was mich bei Azad sehr beeindruckt, genauso wie es mich bei Max Herre sehr beeindruckt. Die beiden können einfach Geschichten erzählen, ohne dass du merkst, dass es gerade in Reimform verpackt ist.
Und ich habe halt auch so ein kleines bisschen das Gefühl, dass Azad natürlich so etwas wie. Also der ist noch vor Haftbefehl. Und es ist auch Frankfurt.
In der Frankfurter Hierarchie, meinst
du? Ja, genau. Und sie sind aber beides so, das klingt immer so abgedroschen, aber so Straßenpoeten. Die verstehen es, das, was in ihrer Welt passiert, zu reflektieren. Song, super. Na, Nico, hast du gut gemerkt, dass der Titel, der Song auch ganz gut dazu passt. Aber die das halt auch sehr gut transportieren können. Und genau das, ich glaube, genau da hat sich dann vielleicht auch Azad über die Jahre ein bisschen verloren. Wenn du eine Karriere, die 20 Jahre lang ist, dann kannst du halt nicht jedes Mal dieses Niveau halten. Und der ist halt Künstler und nicht Geschäftsmann. Und ihm hat genauso das Boss Music Label so ein bisschen ins Knie geschossen, wie es bei Savage mit Optic Records oder bei Sammy mit Deluxe Records gewesen ist, in Zeiten, wo es Rezessionen gab in der Hip-Hop-Industrie. Und daran leidet er bis heute, weil es auch jahrelang ihm wahrscheinlich Probleme gemacht hat. Insofern ist er jetzt wahrscheinlich hungriger denn je und macht auch heute wieder Musik, die hungriger und energischer klingt als vielleicht zwischendurch. Hier ist es aber der Azad, der in meinen Augen einfach auch ein Trademark gesetzt hat zu einer Zeit, wo es sowas kaum gegeben hat.
Ja, und aus meiner Sicht auf seinem damaligen Peak war.
Ja, auch. Also das ist also, mit der Boss. Danach kam noch diese. Also
alle sprechen über Leben immer, aber ich fand schon.
Ja, ich glaube auch. Und das ist so ein bisschen eine Brücke zu dem, was wir heute haben, der Thematik, dass auch dort Rassismus klar thematisiert wurde.
Ja, er spricht, glaube ich, im Song direkt eine Racial Profiling-Situation an. Genau. Wie er sagt, dass er aufgrund seines Aussehens aus dem Auto gezogen wird, warum er sich so einen Mercedes leisten könnte.
Nee, also fast, aber die Szene ist super beschrieben. Ich will es kurz zitieren. Ich habe mir das hier erzählt, dass er an seinem Tag unterwegs ist, mit dem Wagen unterwegs, hört laut Mucke, geht was essen, will wieder zu meinem Auto gehen und muss plötzlich sehen, wie die verfickten Bullen meine Jungs Handschellen anlegen. Wir tun, als ob wir uns nicht kennen. Ich beiß mir auf die Szene, schau nur kurz nach links und dann nach unten, bevor ich gehe, setze mich ins Auto und schnall mich an und dann kommt dieser Satz, der damals sich eingebrannt hat. Ein Kanacke in der Limo heißt, für Bullen gib mir einen Grund und ich halte dich an.
Ja.
Und auch dort, wir haben vorhin von dem Sammy Deluxe gesprochen, der es in der Lage ist, eine klare Botschaft zu senden. Hier ganz genauso. Und sie sind aus einer gleichen Schule, sie haben sich früher gebieft, aber sie kommen aus der gleichen Schule und es ist genauso auch eine Person, die in der Lage ist, einer ganzen Generation eine Stimme zu geben. So, deshalb, also ich hoffe, der Song ist angekommen. Ich hoffe, du holst auch nochmal der Boss nach. Leider kann man es nicht. Nur, ich glaube, du bist ja über 18, ne, oder?
Ja.
Dann kannst du das Album hören. Aber es glaube ich nicht auf den Streaming-Listen. Das ist so ein bisschen tragisch.
Die Schwelle habe ich tatsächlich schon übertreten.
Ja. Ey, Hausaufgaben.
Ja.
Hast du eine für mich?
Ich habe eine für dich und ich weiß nicht, ob du dich freuen wirst. Aber
jetzt wird's, ja, ich bin gespannt. Jetzt wird's wieder sehr, das klingt so sehr nach YouTube-Link mit 2658 Klicks.
Nee, so schlimm ist es nicht. Echo Fresh hat Teile seines Backkatalogs nun auf Streaming-Anbieter gebracht. Und unter anderem die Platte L.O.V.E. zusammen mit Valeska.
Gehört ihnen nicht, das ist aber hart auf der Grenze, oder?
Ja, vielleicht. Ich habe das ja ehrlich gesagt nicht mehr kontrolliert. Das war vorhin ein spontaner Gedanke. Aber ich mag ja den Titeltrack L.O.V.E. von den beiden sehr gerne. Deswegen möchte ich dir diesen mit auf den Weg geben.
Das wird eine Hausaufgabe. Vor allen Dingen mal ehrlicherweise, um kurz schon ein bisschen rauszuholen, ist das ja auch etwas, was am Ende bis in dem wahrscheinlich bis dato größten Beef der Deutschrap-Geschichte geendet ist, was da entstanden ist. Aber da reden wir nächstes Mal drüber. Da du ja jetzt so an unsere imaginäre Schallmauergrenze gezogen bist, gehe ich halt mit dir einfach nochmal
Ich musste diesen Song wählen. Ich wollte einmal mit dir darüber sprechen.
Ja, können wir machen.
Aber ich hätte es niemals mir mitgegeben.
Ich nehme einen Song, der 25 Jahre älter ist. Und ich möchte, ich habe ihn deshalb ausgewählt, weil ich finde, dass man gerade in der heutigen Zeit und in der heutigen Generation klar machen muss, wie Hip-Hop vor, jetzt lass mich nachrechnen, über 30 Jahren sich schon positioniert hat. Deswegen kriegst du von mir ganz platt Public Enemy, Fight the Power.
Okay, kann ich mit arbeiten. Da werden wir auf jeden Fall sehr viel drüber reden können.
Ich glaube auch. Denn da steckt sehr viel von dem drin, was seit 30 Jahren Thema ist.
Okay.
Das sind unsere Hausaufgaben. Die nehmen wir beide jetzt mit auf den Weg und werden sie machen. Ihr könnt auf Social Media auch mit uns darüber diskutieren. Weil wir hier, wie gesagt, in so einem Mix sind mit Quarantine, kann ich nur noch mal darauf klar machen oder möchte ich darauf hinweisen, ihr könnt diesen Podcast auf allen Plattformen hören, ihr könnt alle alten Folgen hören, ihr könnt auf Social Media mit uns über alle Folgen reden. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Ich trinke auf jeden, der dabei gewesen ist und freue mich sehr, falls ein bisschen Spenden zusammengekommen sind, dass sie dann auch an den guten Zweck übergeben werden. Hoffe, wir kommen vielleicht nochmal wieder, weil ich mag ehrlich gesagt mein neues Wohnzimmer ganz gerne.
Ich finde es auch ganz nett hier und ich habe mir sagen lassen, wenn wir denn eine PlayStation hätten, dann könnte man sie theoretisch auch anschließen.
Hey Leute, können wir es irgendwie einrichten? Ich bringe eine PlayStation Pro mit und wir beide spielen eine Partie FIFA. Ja, sehr gut. Ich kriege so einen halben Daumen hoch. Ich gehe nochmal in die Verhandlung. Bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Bedanke mich bei dir, Kevin. War wieder schön. Wir sehen uns nächste Woche wieder in kleinen eckigen Kasten in der Videokonferenz. das war's mit dem Backspin-Stammtisch. Dankeschön.